Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Wisst ihr, bei so einem Theaterstück, da hat man nochmals so manches bisschen plastischer vor Augen. Ja, da hat man damit gerechnet, Jesus ist tot und dass er auferstanden ist, das passt nicht in das Weltbild, das passt nicht in die Vorstellung. Und in der Konfrontation mit dieser Auferstehung merkt man, ab jetzt wird alles anders, komplett anders. Wir feiern Ostern wie jedes Jahr ganz gewohnt. Und eigentlich feiern wir ja nichts Neues. Roman Herzog, unser Altbundespräsident, er hat mal zu einem Pfarrer gesagt, du hast's gut. Du kannst immer über das Gleiche predigen. Weihnachten ist Weihnachten, Ostern ist Ostern, Pfingsten ist Pfingsten, Himmelfahrt, Himmelfahrt. Da passiert nichts anders mehr. Du kannst immer dasselbe sagen. Und St. Paulus erinnert, der an die Philipper schreibt, ich werde nicht müde, euch immer das Gleiche zu schreiben. Ja, eigentlich könnte man sagen, okay, jeder weiß doch, um was es geht an Ostern oder viele, die schon sich mit beschäftigt haben. Ich glaube, das ist das eine. Es geht immer um das Gleiche. Aber wir hören die Botschaft von Ostern in immer anderen Situationen. Unsere Welt ändert sich und die Botschaft von Ostern hat Bedeutung für eine Welt, die sich ändert. Unsere Lebensfragen ändern sich und Ostern hat Bedeutung für die Fragen, die wir heute haben. Die Herausforderungen, in denen wir stehen, ändern sich und Ostern hat Bedeutung für das, was heute passiert in unserer Welt. Und deshalb wollen wir bewusst mal hinschauen, was ist denn die Botschaft heute für uns, für dich, für deine Lebenssituation, für unsere Welt, in der wir leben und was bedeutet es, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Und wenn wir das für uns so fassen können, entdecken können, wir haben einen lebendigen Gott, dann ist es oft ein Wendepunkt. Ein Wendepunkt, wo es danach komplett anders weitergeht, als es vorher gewesen ist. Ja, dieser Clip hat mich wieder begeistert. Ja, die gehen zum Grab und sind überzeugt, Jesus ist tot. Und sie gehen weg von dem Grab und sagen, wir haben einen lebendigen Gott. Die gehen nach Emmaus und sagen, das ist alles so sinnlos gewesen. Und die gehen zurück und sagen, das hat alles Sinn gemacht. Versteht ihr, dieser Wendepunkt? Und wir schauen heute Maria aus Magdala an. Maria Magdalena, wie sie auch bezeichnet wird. Und sie hat diesen Wendepunkt so ganz drastisch erlebt. Johannes berichtet davon. Und bevor ich den Text lese, einfach nochmals hineinzunehmen in ihre Erfahrung. Sie war am Kreuz, sie stand am Kreuz und hat Jesus dort erlebt, wie er stirbt. Sie war dabei, wie er ins Grab gelegt worden ist. Wird extra beschrieben, dass sie gegenüber von dem Grabeingang saß und dass sie zugeschaut hat, wie Josef von Arimathea und Nikodemus Jesus ins Grab gelegt haben. Sie war eine der drei Frauen, die nach dem Passafest zum Grab gegangen sind, um eben den Leichnam zu salben, einzubalsamieren. Und sie war dann eine von denen, die das Grab offen vorgefunden haben, die römischen Wachen, die weg waren und zu den Jüngern gelaufen ist. Und die Jünger, die ihr nicht geglaubt haben, wir haben das so schön in dem Clip gesehen. Und als die Jünger dann Johannes und Petrus zum Grab liefen, sind nochmals mitgegangen. Und das heißt dann wirklich so diese schönen Details. Ja, Johannes aber kam vor Petrus dort an. Er war schneller, war auch ein bisschen jünger. Und hat dann in das Grab geschaut. Und dann schreibt Johannes, als ich in das Grab geschaut habe und es war leer, bin ich zum Glauben gekommen, auch wenn ich die Schrift noch nicht ganz verstanden habe. Und Petrus kommt, das leere Grab. Und sie gehen weg und dann steht Maria aus Magdala alleine vor diesem leeren Grab. Und sie ist anders als Johannes. Sie hat nicht in das Grab geschaut und sagt, ich schaue hinein und es ist leer und ich habe die Auferstehung auf einmal verstanden. Sondern sie steht dort und kann das Ganze nicht verstehen. Sie braucht einen ganz eigenen Weg zum Glauben. Einen ganz eigenen Weg, um den Auferstandenen fassen zu können. Und Jesus macht sich mit ihr auf diesen Weg, so ihr zu begegnen, wie sie es gebraucht hat, wie für sie das wichtig war. Und dann lesen wir diese Begebenheit in Johannes 20. Da heißt es, Maria Sie blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria: Frau, warum weinst du? Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte: Er ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Sie wandte sich um und sagte auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr: Halt mich nicht fest, ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater, aber geh zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihnen von mir aus: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündigte ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Begebenheit: Maria aus Magdala, die diesen Wendepunkt erlebt, Wendepunkt Auferstehung in ihrer Situation. Für sie war als erstes klar, zumindest bis sie zum Grab kam: Jesus ist im Grab. Das war eine Einbahnstraße. Und das ist ja für viele bis heute klar: Grab ist Einbahnstraße, da gehst du nur rein, da läufst du nicht mehr raus. Das ist ein Schlusspunkt. Und so mit diesem Schlusspunkt hat sie gerechnet und es gab keine begründete Hoffnung, weshalb was anders sein sollte. Und es wird extra betont, es war der dritte Tag. Im Judentum galt der dritte Tag immer als der Tag der Endgültigkeit. Da ist dann die Entscheidung gefallen: Wer 3 Tage tot ist, der ist tot, da rührt sich nichts mehr. Und so war für Maria klar: Jesus ist tot, auch wenn das Grab leer war. Der Gedanke, dass er auferstanden ist, der war so absurd und so undenkbar, dass sie ihn gar nicht gedacht hat. Er war tot. Und deshalb war nur die eine Erklärung: Sie haben ihn weggenommen. Dass Jesus schon auferstanden ist und unterwegs war, das hat sie gar nicht gewusst. Ja, und in dieser Endgültigkeit, tot ist tot, Jesus kann höchstens verschleppt sein, hat sie auch nichts mehr von Jesus erwartet. Er hat nur noch in der Erinnerung gelebt. Für die Gegenwart keine Bedeutung mehr. Für die Zukunft keine Bedeutung mehr. Da war noch ein Vermächtnis, was zu verwalten war. Seine Worte, die irgendwo ganz gut waren. Aber wenn er am Tod gescheitert ist, sind auch diese Worte entwertet worden. Ja, welche Kraft haben diese Worte noch, wenn auch er scheitert? Welche Bedeutung hat es, wenn auch er eingegrenzt ist in die Realität dieser Welt und nichts ändern kann? Und damit so diese Haltung: Ein toter Jesus hat keine Bedeutung mehr für das Leben im Heute. Ein Jesus, der nicht den Tod überwindet, hat auch für mich und für mein Leben mir nichts mehr zu geben. Das ist die Situation von Maria. Einbahnstraße gab. Wisst ihr? Deshalb ist die Auferstehung für uns auch so entscheidend. Wäre Jesus nicht auferstanden, hätten wir von ihm nichts zu erwarten. Dann wäre er nur eine historische Persönlichkeit, die irgendwas vielleicht in netter Weise gesagt hat, Worte, die gut und schön berührend sind, aber das haben andere Menschen auch gesagt. Dann wäre er für uns eigentlich bedeutungslos. Und dann kann ich Paulus verstehen, wenn er sagt: Wer Christus nicht auferstanden ist, unser Glaube vergeblich, dann wäre alles sinnlos, was wir an Glauben haben. Und deswegen ist es gut, dass es dann zu diesem Wendehammer kommt. Ich weiß nicht, ob ihr den Wendehammer kennt. Das ist in einer Sackgasse hinten eine Verbreiterung, von oben oft wie ein T ausgesehen, ja, oder wie ein Hammer ausgesehen, wo man nochmal wenden kann. Ja, und Maria, die zur Sackgasse Grab geht, ja, sie erlebt, das Grab ist ein Wendehammer. Ja, weil von dort gehe ich anders weg, als ich dorthin gegangen bin. Und für Maria wird es, dass es dort eine ganz neue Richtung bekommt. Und Gott hat sich ganz bewusst auf sie eingelassen, auf ihre Lebenssituation. Johannes hat ins Grab geschaut und hat gesagt: Er ist auferstanden. Die Jünger, sie müssten mit Jesus unterwegs sein und Jesus hat ihnen lange was erklärt. Ja, und er hat ihnen das Brett vom Kopf weggenommen und da war er sehr deutlich. Zu ihnen hat er gesagt, ihr Holzköpfe, ihr versteht nichts. Und bei Maria, da hätte es alles nichts geholfen, wenn ihr gesagt, bist vom vernagelt, Brett vom Kopf. Die hat einen ganz anderen Weg gebraucht. Und Jesus hat sich ganz persönlich auf sie eingelassen. Und interessant ist, wenn man das ansieht, was da bei ihr beschrieben wird. Es fängt an, dass Engel im Grab waren. Die waren noch nicht da, als Johannes und Petrus waren. Die sind wegen Maria dort gewesen. Da hat Gott seine Wirklichkeit an einen Ort hingegeben, wo man ihn nicht mehr erwartet hat. Gott ist der Gott des Lebens. Dort, wo Tod ist, hat man Gott nicht mehr zu suchen. Dort ist er nicht mehr. Und Maria, sie wird mit dieser Wirklichkeit konfrontiert, auch wenn sie es noch nicht versteht. Sondern erst im Nachhinein versteht, dort, wo ich Gott nicht mehr erwartet habe, genau dort begegnet mir seine Wirklichkeit. Dort, wo ich nicht mehr gerechnet habe, dass ich Gott finden kann, dort ist er schon da, bevor ich überhaupt verstanden habe, dass er da ist. Und dann diese Begegnung, wo Jesus zu ihr kommt. Sie kann nur am Grab stehen, sie kann Jesus nicht herbeiholen. Und sie erlebt Jesus, er kommt zu mir in meine Situation hinein, auch wenn ich ihn noch nicht erkenne. Aber er ist schon längst da. Und dann dieses Großartige, dass Jesus eine Frage stellt, die völlig sinnlos ist. Warum weinst du? Wen suchst du? Ganz ehrlich, hat er das nicht gewusst? Er hat doch das gewusst. Warum fragt er dann? Sagen wir, naja, weil er ein Mann war, die stellen immer dumme Fragen. Nee, er gibt Maria damit die Möglichkeit, ihren ganzen Schmerz in seine Gegenwart hineinzusprechen. Er sagt, Maria, warum weinst du? Dein Schmerz, deine Trauer, das, was dich so belastet, das hat bei mir Platz. Sprichst du in meine Gegenwart hinein. Da gehen wir nicht einfach drüber hinweg, über die Wunden deines Lebens. Geh nicht einfach drüber hinweg, über das, was du nicht mehr begreifst, wo Gott dir so fremd ist, wo du alles irgendwo auch nicht mehr ertragen kannst. Das hat Platz bei mir, Bedeutung. Bei mir als den Auferstandenen. Bei mir als den, der den Tod überwunden hat, der die letzte Wirklichkeit überwunden hat, hat das Platz, was du nie bewältigen kannst. Und dann dieses eine Wort, Maria. Und an diesem Wort erkennt sie Jesus. Und dieses Maria, das ist für sie wie so diese Botschaft, dass Jesus sagt, ich kenne dich ganz genau. Ich kenne deinen Namen. Ich weiß, wer du bist. Nicht nur die Bezeichnung, sondern ich kenne deine ganze Geschichte, deine ganze Person, deine Hoffnung, das, was zerbrochen ist, was du wieder ganz neu brauchst. Ich kenne dich ganz genau, Maria, und ich bin doch da. Jemand hat gesagt, dieses Wort Maria, das hat die Kraft wie das Wort, was die Schöpfung ins Dasein gerufen hat. Das ist das Wort wie das, was Lazarus aus dem Grab geholt hat. Dieses göttliche Wort, was alles verändert. Und nach diesem einen Wort Maria auf einmal versteht, er lebt, er ist ja da. Ganz persönlich, für mich, er ist auferstanden. Und für sie erschließt sich damit die Welt komplett neu. Komplett. Sie ist an das Grab gegangen in der Erwartung, Jesus ist tot, von ihm ist nichts mehr zu erwarten. Und auf einmal entdeckt sie, er lebt. Und das stellt mein ganzes Leben auf den Kopf, weil ich jetzt alles neu denken muss. Alles. Nämlich von dem Auferstandenen her. Die letzten Tage, die so sinnlos waren, mit dem Auferstandenen, es macht ja Sinn, was da passiert ist. Dieser schier unerträgliche Schmerz, der wird auf einmal ganz relativ, wenn ich weiß, er lebt. Und ja, der musste den Weg gehen und das war gut so. Und jetzt hier, ich stand hier, ich wollte ihm die letzte Ehre erweisen und nochmal salben, irgendwas konservieren. Und ich gehe mit ihm und er geht mit mir in mein Leben hinein. Und ich muss mit dem rechnen, der größer ist als der Tod. Ich habe einen lebendigen Gott an meiner Seite. Das ist dieser Wendehammer, was Maria erlebt. Und das ist auf einmal alles so ganz anders. Ich habe ein schönes Foto gefunden in Israel. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, da steht drauf Gartengrab. Ja, und da geht's zum Gartengrab, aber es ist eine Einbahnstraße, wo man nur herauskommt. Ja, also der Weg zum Gartengrab, da geht es nicht rein, sondern da geht es nur raus. Und ich habe es fotografiert, weil ich gedacht habe, das ist so ein geiles Bild, so ein geniales Bild. Ja. Weil das genau die Wirklichkeit von Ostern zeigt. Ja, nach Ostern ist es nicht mehr Friedhof so, sondern nach Ostern heißt es, aus dem Grab geht es nur noch raus, weil wir einen auferstandenen Herrn haben. Und mit dem ist zu rechnen. Und dann ist entscheidend, dass es zu einem lebendigen Weg kommt, nicht zum Lebensweg. Zum lebendigen Weg. Schätzen, wie lange ich gesucht habe, bis ich das Schild in München gefunden habe. Nee, gibt's nicht. Ja. KI sei Dank, gibt's solche Schilder auf einmal frei. Was ist der lebendige Weg? Maria, sie macht sich jetzt nicht mehr auf den Lebensweg, sondern sie macht sich vom Grab weg auf den lebendigen Weg. Weil sie nämlich auf diesem Lebensweg immer rechnen muss, ich habe einen lebendigen Gott an meiner Seite. Einen lebendigen Gott, mit dem immer zu rechnen ist. Und das muss sie für sich immer wieder neu fassen. Mensch, was heißt das, wenn der Auferstandene und der Lebendige hier gegenwärtig ist? Wisst ihr, und ich glaube, das ist die Herausforderung für uns an Ostern. Dass wir sagen, dieser lebendige Herr, der auferstandene Jesus, er ist hier real gegenwärtig in dieser Welt. Und er will mir begegnen, so wie er Maria begegnet ist, auf meine Weise. Und er will mir zeigen, du, ich bin auferstanden, ich lebe. Ich bin Realität, mit mir ist zu rechnen. Aber er will mich herausfordern und sagen, was heißt es denn, dass ich als der Lebendige hier in deiner Welt gegenwärtig ist? Was heißt das? Und dann nehme ich diese Lebenssituation und die ganzen Fragen und sage, ja, aber wenn Jesus als der Auferstandene da ist, dann muss ich doch rechnen, dass er die Dinge überblickt, auch wenn ich es nicht verstehe. Und dass er den Weg gestaltet, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Und dass mir am Ende so gehen wird, wie den Frauen am Grab, die sagen, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist. Das war absolut sinnvoll. In meinen ganzen Herausforderungen, wo ich sage, das bin ich nie in der Lage, das zu tun. Zu wissen, aber da ist doch der Auferstandene mit mir. Und mit ihm ist zu rechnen, mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft. Da kannst du am Grab von Menschen stehen. Und dann heißt es aber, hier ist der Auferstandene gegenwärtig und das ist nur Durchgang. Einfach mal Hoffnung. Da kannst du in die Welt hineinblicken, die überfordert, die so chaotisch ist, so unbeherrschbar. Und sagen, aber der Auferstandene Jesus in dieser Welt gegenwärtig und er spricht das letzte Wort. Das gibt eine neue Perspektive. Was heißt es für dich, wenn Jesus real auferstanden ist und wenn er hier real gegenwärtig ist, in deiner Situation real gegenwärtig ist, was heißt es für dich? Nicht mehr nur mit dir zu rechnen, sondern mit ihm zu rechnen. Nicht nur mit dem, was du hast zu rechnen, sondern mit seiner Auferstehungskraft und seiner Auferstehungswirklichkeit. Und dann fange ich an, Ostern zu entdecken, dass es zum Wendepunkt wird, immer wieder Wendepunkte bringt, weil ich dann dem entgegensetzen kann, ja, das ist die Welt, in der ich lebe, das ist meine Situation, aber Jesus lebt. Er ist der Lebendige gegenwärtig, er hat es in der Hand, er spricht die letzten Worte. Und damit so ein ganz neuer Weg beschritten werden muss. Dazu gehört auch, dass er nicht in meine Vorstellung hineingeht, nicht hineingepackt werden kann. Ist ja eine ganz eigenartige Sache, da heißt es Maria, sie wendet sich ihm zu, sie wendet sich weg von dem Grab. Und dieses Wort wenden kann man dann auch mit übersetzen, hat eine breite Bedeutung. Ja, sie stürzt auf ihn zu und Jesus sagt, fass mich nicht an. Komisch, ne? Ist ein bisschen geheimnisvoll. Es gibt einige, die sagen, dass man auch sagen kann, halt mich nicht fest, ja, greif mich nicht. Weil Thomas sagte später, fass mich an. Ja, du brauchst Beweis. Vielleicht macht es wirklich Sinn, dass Jesus sagt, Maria, halt mich nicht fest. Du kannst mich nicht in den Griff bekommen als den Auferstandenen. Du kannst mich nicht festhalten. Und Jesus ist sogar so, dass er dann nicht sagt, Mensch Maria, das waren jetzt ganz harte Tage hinter dir. Ja, weißt du was, komm, jetzt gehen wir erstmal einen Kaffee trinken. Wir zwei, du und ich. Und dann kannst du mal runterkommen. Oder kannst du eine richtig gute Zeit mit mir haben. Da kannst du Hoffnung schöpfen. Sondern Jesus sagt, Maria, und jetzt gehst du wieder weg. Und ich gehe nicht mit. Aber du gehst mit dieser Erfahrung hinein in den Alltag und du sagst den Jüngern, was das bedeutet. Sie kann ihn nicht festhalten. Das ist Glaube. Ich kann den Auferstandenen nicht in den Griff bekommen, sondern er hat mich im Griff. Und er schickt mich in die Welt hinein und sagt, aber geh dorthin mit mir als den Auferstandenen, ich an deiner Seite, unsichtbar, real. Aber erzähl auch den Menschen, was das für dich bedeutet. Denn so wie die Jünger damals, wartet die Welt heute auf diese Hoffnungsbotschaft, dass ein lebendiger Gott in dieser Welt gegenwärtig ist, der sich um seine Menschen annimmt und der das letzte Wort über allem sprechen wird. Zum Schluss ein Zitat. Rudolf Westerheide, er hat das so schön beschrieben. Ostern wird es in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden und in ihrem persönlichen Leben, wenn wir aufhören, den Leichnam Jesu einzubalsamieren und seinen Nachlass zu verwalten. Ostern wird es, wenn wir aufhören, das Andenken Jesu zu pflegen, wenn wir aufhören, unseren Traditionen zu klammern. Ostern wird es, wenn wir die Entdeckung machen, Jesus lebt. Er hält sich bereit, uns als der Lebendige zu begegnen. Nicht wir machen etwas mit Jesus, sondern er macht etwas mit uns. Wendepunkt Ostern. Ostern ist doch eigentlich eine Botschaft, die begeistern sollte, oder? Das müsste einen doch so richtig packen. Also vorhin, ganz am Anfang, der Herr ist auferstanden, das ist schon noch sehr ausbaufähig. Also das hat sich so angehört, als wenn ich sagen würde, ich habe einen Strafzettel bekommen und ihr sagt, oh, er hat einen Strafzettel bekommen. Ich glaube, manchmal kann man die Begeisterung noch viel mehr ausdrücken, indem man sagt, ja, wenn irgendwas ganz Besonderes passiert, was macht man? Da gibt man einen Beifall, einen Applaus, oder? Und wenn wir sagen, Jesus ist auferstanden, dann? Ja. Also nächstes Jahr wisst ihr schon, wie es geht, ja? Ich glaube, das ist so diese Begeisterung. Ja, Mensch, das soll doch uns begleiten, hinein in unseren Alltag, immer wieder zu sagen, Mensch, er ist wirklich auferstanden. Da haben wir Grund zur Freude.